Alles hat einen Namen. Wirklich alles. Sogar Autos, Geschirrspüler, Bundeswehrmanöver und unheilbare Krankheiten. Nicht zu reden von Haustieren, Kondomen, Apfelsorten und Nachbarn. Dessen geachtet, braucht auch ein Kind einen Namen, argumentierte die Gefährtin. Auch verlange dies der Gesetzgeber. Nun habe ich immer einem Verlangen des Gesetzgebers hinsichtlich meiner Person die gleiche Bedeutung beigemessen wie dieser meinem hinsichtlich ihm, also keine. Aber die einzige mahnte, dass wir unser Kindlein doch nicht schon im Vorfeld mit Schwierigkeiten behaften wollten, welche dann unausweichlich Besuche städtischer Beamter nach der Gürtelrose, eine der peinigsten Erscheinungen zivilisierten Lebens, nach sich ziehen müssten. Dies alles hatte ich noch gar nicht bedacht. Die Elternschaft selbst auf den Weg zu bringen, war solcher Art anstrengend und Körper wie Geist gleichermaßen beherrschend gewesen, dass ich dem Problem der Benamung keinerlei Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Ein Namen also. Bitte. Hat man sich so weit durchgerungen, steht unweigerlich die Frage im Raum, welchen? Es gibt so viele. Doch offensichtlich nicht genug für alle. Ich alleine kenne 4 Ralfs, etliche Christophs, mehrere Christians und weit mehr Franks, als gut für mich war. Was ist also zu tun? An wen wendet man sich? Wie immer, wenn ich völliger Ratlosigkeit anheim zu fallen drohe, lenke ich meine Schritte in eine Buchhandlung. Nicht, dass man mir dort immer geholfen hätte, doch ist es oft schon hilfreich, wenn man sein Problem weiterreichen kann und des anderen Gesichts dann die eigene Verständnislosigkeit widerspiegelt. Doch die verbrieft kinderlose Buchhändlerin erwies sich als Frau, die mit beiden Beinen auf der Erde stand und sich dabei offensichtlich bisweilen auch noch mit den Armen abstützte. Ich finde es auch nicht so ganz missraten, muss ich sagen. Sie maß mich mit dem, wie kann man nur in so eine Welt Kinder setzen, Blick, dem kaum sichtbar eine kleine Portion Neid beigemengt schien, griff blindlings ins Regal, ein Indiz für dessen zementene Ordnung, die durch keinerlei Kundennachfrage gestört wird, und reichte mir mit übertrieben bibliophilen Gestus, also einbahnstreichelnd und kopfschnittbeblasen, Reklams Lexikon der gebräuchlichsten Vornamen, ein Standardwerk, so die Buchhändlerin. Ich nahm's, zahlte und spürte noch im Hinausgehen den mitleidigen Blick der Buchhändlerin im Nacken, jenen anderen sprechenden Blick, der sagte, wieder mal 49,80 dafür eingenommen, dass am Ende doch nur ein Uwe herauskommt. Es gibt kaum jemanden, der so laut gucken kann wie Buchhändlerin. Zu Hause angekommen, unterzog meine Gattin und ich das Werk einer strengen Prüfung. Im Verlauf derselben mussten wir feststellen, dass der Redaktionsschluss von Reklams Lexikon der gebräuchlichsten Vornamen offensichtlich bereits im Jahre 1368 nach Christus erfolgt war. Denn bereits unter dem Buchstaben B wurde uns Bogumil als gebräuchlich vorgeschlagen. Dann unter S auch noch Sulpitz. Sulpitz! Wir testeten diese Namen in Alltagssituationen, indem ich beispielsweise ausrief, Bogumil, nicht das Chantal treten. Oder Sulpitz, lass dem Marzel sein Eimer. Und dann befanden wir, dass wir unserem Sohn lieber eine Nummer geben würden. Denn ihn mit einem derart gebräuchlichen Vornamen frühzeitig aller Lebenschancen zu berauben. Gerade Sulpitz finde ich als Vornamen etwas so gebräuchlich wie Ratatouille oder Messaillance. Zumindest in unserem Bekanntenkreis. Auch Bogumil mag im Tschechischen einen guten Klang besitzen. Im Deutschen erinnert er mich eher an die Abkürzung für Bochumer Joghurt- und Milchwerke, einen kränkelnden Zweig der Westmilch AG. Wir verwarfen Reklams Lexikon der gebräuchlichsten Vornamen als vollkommen ungebräuchlich im Sinne von unbrauchbar. Und wir haben unseren Sohn nicht Sulpitz genannt. Auch nicht Ponton, Minestrone oder Popocatepetl. Und schon gar nicht Winnipeg, Massachusetts oder Baden-Baden. Obwohl Baden-Baden-Malmsheimer nicht schlecht klingt, wie ich finde. Wir nannten ihn Jakob. Und das trotz der Einflüsterungen Reklams, der ja eigentlich Philipp hieß und es also besser gewusst haben müsste. Allerdings ist ja hinsichtlich der Vornamenvergabepraxis die Verwirrung zurzeit eine vollkommene. Denn hier und nicht nur hier stellen die Vereinigten Staaten von Amerika wieder einmal den Gipfelpunkt aller möglichen Verblödung dar. Die Amerikaner kennen kein Pardon, weil das Französisch ist. Denn Dort. Denn dort, in Amerika, darf man sein Kind straflos April nennen, so heißt bei uns der vierte Monat. Oder Wednesday, so heißt bei uns der dritte Tag, so man den Wochenbeginn am Montag ansetzt. Oder gar Constitution, so heißt deren Verfassung. Ich persönlich werde mich nicht wundern, wenn dort auch bald Begriffe wie Carefree, Total Sale, Demolition, Slavery oder Abortion Verwendung als Namen finden. Aber in Zeiten, in denen offenbar allein das überproportional hohe Vorkommen dicker Frauen gepaart mit christlichem Fundamentalismus zur Übernahme der Führerschaft der freien Welt ausreicht, sollte einen nichts überraschen. Aber auch hierzulande verfahren Eltern mitunter völlig instinktfrei. Es soll Exemplare geben, die den Früchten ihrer Lenden gerne Namen wie Lars oder Ralf geben, weil man die besser brüllen kann als etwa Nebukadnezar. Einsilbigkeit war schon immer ein Problem so mancher Elternhäuser und über den Vornamen lässt sich das so schön weitergeben. Ein Name erlaubt also vor allen Dingen und fatalerweise den Zugriff Dritter auf unsere Kinder, was ich als Vater natürlich zu unterbinden habe. Das Gefühl, welches mich beschlich, als ich Monate später einem erstaunlich desinteressierten Beamten den Namen meines Sohnes preisgab, war jenem nicht unähnlich, dass Angehörige verschiedenster Eingeborenenstämme noch heute hegen, bringt man deren Namen in Erfahrung. Wer ihn kennt, hat Gewalt über dessen Träger, jetzt und immer da. Es ist schlechte Medizin. Als der Beamte den Namen unseres Sohnes schreibschwach in die Tastatur nagelte, vermeinte ich das Abstürzen jedes einzelnen Buchstabens in den salzsäuregewässerten Magensack des Ungeheuers Bürokratie hören zu können. Und wie um den Abschluss von dessen gärender Verdauungstätigkeit zu signalisieren, entquoll dem Drucker rülpsend jener schmucklose Zettel, die die heraldisch, phragistisch und genealogisch völlig unbeleckten staatlichen Büttel als Geburtsurkunde bezeichnen. Ein entsetzlicher Vorgang. Jenes über alle Maßen gelungene, freundliche, von keinerlei Arg angekränkelte, das Leben gerade kostende Wesen war binnen weniger Sekunden, wiewohl noch nicht einmal kriechend, zur laufenden Nummer geworden, Gesetzen, Verordnungen, Mahnungen, Haftstrafen und Steuerbescheiden schutzlos ausgeliefert. Und all das nur, weil wir ihm in eitler Verblendung einen Namen gegeben hatten. Wenn ein Kind schon einen Namen haben muss, dann sollte es meiner Auffassung nach bei dessen Vergabe auch um Harmonie, Melodie und Rhythmus gehen. Denn ein Name ist zuallererst einmal Klang. Natürlich trägt er auch Bedeutung, und das nicht so knapp, wiewohl ich glaube, dass das Wissen darum so manchem Elternteilchen bisweilen abhandengekommen ist, wenn es denn je vorhanden war. Wie anders ist es zu erklären, dass auch heute noch intellektuell augenscheinlich zentral verschattete Eltern dem Ergebnis ihrer sexuellen Bemühungen einen Namen wie Kevin mitgeben, der ja übersetzt nichts anderes bedeutet als der aus dem Mund tropft. Marvin bedeutet eigentlich der auf der Post Vergessene, Marcel steht für Bäuerchen nach einem guten Essen, Robert heißt Einfahrt freihalten und Malte ist unübersetzbar, kommt aus dem Läppischen, der Sprache der Samen Norwegens und beschreibt ungefähr den Vorgang des Lagerfeuerauspinkelns bei 12 Grad minus. Dustin heißt der Vernebelte. Dennis ist eine englische Ballsportart, bei der eine kleine Filzkugel von zwei Spielern über ein Netz geschlagen wird. Yannick bedeutet, der mit dem Kopf wackelt und Till heißt toll. Bei den Mädchennamen sieht es übrigens ähnlich aus. Chantal ist im Französischen nichts weniger als eine dicke Suppe mit Fischinnereien und Brechbohnen. Denise heißt Schnupfen. Fabienne bedeutet brennender Busch und Jacqueline steht für kleine Jacke. Svende ist schwedisch und bedeutet Schluss. Vanessa ist einfach blöd und heißt im Griechischen Matsch, im Varägischen aber alte Zeltbahn. Und Selina bedeutet sackweise oder im Schock. Diese Kenntnisse sind leider nicht weit verbreitet, wie uns die Geburtsanzeigen in den Zeitungen tagtäglich vor Augen führen. Die armen kleinen Würmer. Den diesbezüglichen Gipfel ästhetischer Abgestumpftheit und geradezu paradigmatischer Idiotie entnahm ich einer Geburtsanzeige in der WAZ. Dort und das ist kein Spaß jetzt. Dort entblödeten sich zwei verantwortungslose Elternbruchstücke nicht. Ihre ob dieses Schicksals bejammernswerte Tochter tatsächlich Cheyenne Moon zu heißen. Cheyenne Moon! Der Familienname war Kwiatkowski! Hat man denn da noch Töne oder was? Oben führte ich schon einmal die von mir gewünschten Kriterien für die Namensvergabe an, nämlich Harmonie, Melodie und Rhythmus. Yvonne Rochefort klingt, wie ich meine, allemal besser denn Yvonne Savitzky. Und Kevin Costner klingt schon blöd genug, aber Kevin Schlumberger oder Joshua Plumpe oder Joel Katzmierzak oder Fabienne Plachetta, sind denn alle taub? Der Standesbeamte sollte weniger gelangweilt, sondern mehr Musiker sein, mit einem geschulten Ohr für den Zusammenklang und mit Kenntnissen in Etymologie und Völkerkunde. Aber dies hieße an die Grund- und Weiterbildungsfähigkeit des Berufsbeamtentums glauben und das ist wirklichkeitsfern. Vielleicht sollte man eine Tabelle aufmachen, die jedem Paar noch im Krankenhaus oder dem heimischen Wohnzimmer nach erfolgtem Wurf ein Kracher ausgehändigt wird und die nur zwei Spalten mit den Köpfen erlaubt und verboten aufweist. Vielleicht wie die folgende. Überschrift: Praxis der Vornamenvergabe. Eine Handreichung verbindlichster Natur in Anerkennung ihrer Leistung und den Fortbestand der Art und daher auch in Demut dargereicht von ihrem Standesamt. Streng erlaubt sind: Erstens, herkömmliches Vornamengut aus unserem Kulturkreis, sofern es nicht so kreuzdumm wie Anselm oder so knackflach wie Desiree daherkommt. Zweitens, Begriffe aus den Gebieten Stadt, Land, Fluss, Auto, Wetter, Nahrungsmittel, Religion, Wassersport und Tanz mit bis zu 6 Silben, zum Beispiel Darmstadt oder Jetski. Drittens, Nummerierungen wie 5, aber nur ganzzahlig, keine Brüche. Auch nicht Wurzel aus 7 oder Tangens Alpha. Viertens, Akklamationen wie Holla, Oha, Oho, Sapristi, Parbleu, Donnerwetter oder beim Teutates. Absolut verboten sind Einsilbigkeit wie etwa Umf oder das hierzulande sehr gebräuchliche Hä? Wie heißen Sie? Hä? Schmidt. Wunderbar. Außer in Asien natürlich. In Asien ist das erlaubt. In Asien. Absolut verboten ist auch reines Baujahr, wie etwa 1978. Verboten sind auch technische und physikalische Maßeinheiten wie Kilotonne, Hertz oder Watt. Auch Abkürzungen wie 200 SL oder TDI 2,6 sind verboten. Verboten ist ferner alles, was Anlass zur Verwechslung mit Küchengeräten gibt, wie etwa Sivamat, Bosch, Wok oder Zauberstab. Verboten ist vor allen Dingen mehr als ein Vorname, da das ausschließlich der Befriedigung elterlicher Eitelkeit dient und somit dem Erziehungsauftrag vehement zuwiderläuft und man davon bis auf die Unterschrift unter dem Personalausweis keinen Gebrauch macht. Oder können Sie sich vorstellen, wie ein Graf Koks, Klaus, Wilhelm, Ritter und Edler Wolfskehl zu Reichenberg III. Einen Euroscheck unterzeichnet? Und haben Sie so viel Zeit darauf zu warten? Im Einzelhandel? Na also, des Eingedenk hatten wir eigentlich erwogen, unseren zweiten Jungen Zwo zu nennen. Zumal ein ähnlicher Name, Zwi, in Israel einen guten Klang hat. Er heißt nun aber doch Aaron, was in Israel auch einen guten Klang hat und nicht nur dort. Wir hoffen beide, dass er und sein Bruder Jakob uns diese Schwäche nachsehen. In jedem Fall klingt es allemal besser als Alphonse, Charlie oder Darmstadt. Das steht fest. Herzlichen Dank. Danke vielmals.